Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Die Kaisers sind aus Holland zurück. Schon eine Woche. Und Conny, eine bewegte Woche, gell?
Ja.
Viel passiert und Plus und Minus. Und es ist gut, dass wir hier sind und gut, dass wir ja so, dass wir auch so ein wunderbares Team haben. Aber ich komme auf unseren Dienst später noch zurück. Da können wir auch noch was dazu erzählen. Ja, November, Novemberwetter. November, das passt zu unserer Stimmung. Und wir können uns runtergezogen fühlen und wir können da sitzen und Trübsal blasen. Aber ich sage euch eins, das ist vom Herrn nicht vorgesehen. Der Herr gibt uns neue Kraft. Er richtet uns jeden Tag neu auf. Stimmt's?
Amen.
Amen. Und er will, dass wir froh und glücklich sind in allem. Egal was auch ist, freut euch. Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Die Freude ist etwas, das ist die Kraft, die uns von dem Leid ablenkt. Und Freude im Leid, das ist etwas, was immer wieder in der Bibel auch angesprochen wird. Auch in Chorälen wird das auch angesprochen. Bach hat das auch vertont. Jesu, meine Freude, könnt ihr nachhören und lesen vom Text. Da ist es ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen und uns eben nicht runterziehen lassen. Es gibt Dinge im Leben, die uns überrollen wollen, aber wir werden immer als Sieger herauskommen, weil wir unseren Herrn haben. Und wir sind die, die, wenn ihr gestern Bräunling gehört habt, der hat gesagt, es gibt eine Extrawurst. Und das fand ich so gut. Gestern habe ich die Predigt von ihm gehört. Die Extrawurst ist die, die wir als Christen haben. Wir haben etwas Besonderes. Wir haben etwas, woran wir uns festhalten können, was uns aufrichtet und was uns nie untergehen lässt. Nämlich der Herr Jesus Christus und Gott, den Vater und den Heiligen Geist, nämlich den dreieinigen Gott. Und das haben die anderen nicht. Und die Welt hat es sowieso nicht. Die hat den Teufel. Und die fühlt sich wohl mit dem Teufel. Und das muss man ihnen sagen. Und das ist unsere Aufgabe. Aber kommen wir zu unserem heutigen Predigtthema. Ein Thema, was wohl das bekannteste Heilungswunder im Neuen Testament ist. Und deshalb haben wir auch schon einige Male darüber gesprochen und haben es gelesen. Jeder hat es, glaube ich, von euch gelesen und jeder hat sich seine Gedanken gemacht. Und es ist so, dass dieses Heilungswunder sich am Teich von Bethesda abspielt. Und es ist in Johannes 5 in den Versen 1 bis 9 festgeschrieben. Diese Verse enthüllen die Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus ist der, der auf die Welt gekommen ist und soll sich um die Verlorenen und die Verwundeten und die Kranken kümmern und soll sie heilen und ihren Blickwinkel verändern. Und wenn wir im Alten Testament schauen, dann sind Prophetien einmal, ich lese sie nicht vor heute, ich nenne sie euch nur in Hesekiel 34, 16 und in Jesaja 53 in den Versen 4 bis 6. Da ist es so, dass Jesus ja zu den Verlorenen und zu den Leidenden und er trug unsere Krankheit, heißt es in Jesaja am Kreuz. Das wissen wir dann hinterher. Es ist tatsächlich eingetreten und wir als Christen heute haben das Wort, haben die Bibel, haben das Neue Testament und können es nachlesen. Dieses prophetische Zeichen, das ist gleichzeitig auch ein Zeichen, dass in der neuen Schöpfung kein Platz für Tränen, Leid, Krankheit und Schmerz ist. All das hat Jesus für uns überwunden. Und wir sollen uns auch damit auseinandersetzen, dass wir nicht leiden sollen und dass wir eben auch von all diesen Belastungen frei sind. Und das hängt damit zusammen, dass Menschen sich von Jesus helfen lassen. Und dass sie dann heil werden, dass sie wieder ganz werden. Und zwar an Leib und Seele heil werden. Aber wenn ich schon mal vorgreifen darf, so war die richtige Formulierung. Am Ende fragt Jesus diesen Kranken in Bethesda, willst du gesund werden? Das setzt unseren eigenen Willen voraus. Aber wie gesagt, ich will nicht vorgreifen. Wir fangen ganz einfach mal an, ganz zart. Conny liest uns immer den jeweiligen Vers vor, über den ich dann sprechen werde. Beginnen wir ganz einfach mal im Kapitel 5 von Johannes mit Vers 1.
Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf.
Ja, ganz einfach. Jesus ging hinauf. Hinauf. Die Reise nach Jerusalem ist hier das zweite Mal, dass Jesus die Reise antritt. Und nach Jerusalem hinaufziehen heißt deshalb, weil Jerusalem sehr hoch, 700 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und das ist das erste Mal, dass über ein Wunder berichtet wird, das in Jerusalem stattgefunden hat. Das nur mal dazu. Und jetzt kommt die Beschreibung, wo es stattfindet. Und das liest die Conny uns in Johannes 5 und in Versen 2 bis 3 vor.
In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte.
Ja, ausgezehrte heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Über diese Anlage wird berichtet, euch ist doch klar, dass wir nicht von einem Gleichnis reden. Das ist tatsächlich ein Wunder passiert, was vor aller Augen stattgefunden hat. Und jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, ja, das gibt's ja gar nicht mehr, das können wir heute gar nicht sehen und so weiter. Und dieser Schafteich, wie er auch genannt wird, der ist tatsächlich gefunden worden, und zwar 25 Meter unter dem Schutt hat man ihn ausgegraben, und es waren zwei Teiche, ein Nord- und ein Südteich, die jeweils trapezartig gegeneinander stießen mit einer Mauer in der Mitte. Und diese Doppelteiche, die wurden von einer Säulenhalle umschlossen. Mhm. Es ist wichtig, dass wir die Geschichte, die Historie kennen. Aber jetzt fangen natürlich die Leute an und wälzen dieses Thema. Ja, aber dann war dies und das und jenes. Und was weiß ich, was alles dort passiert ist und wie das auch aussah. Und genau das lenkt nämlich dann vom Hauptthema ab. Dass man jetzt dieses Umfeld zu stark betont, um von dem Heilungswunder, das eben hier in Bethesda stattgefunden hat, ablenkt durch Fakten, die für mich hintergründig unterschwellig sind. Denn wichtig ist, was dort passiert und nicht der Umstand, den man dann vielleicht sogar noch in Frage stellen kann. Ja, aber das war 100 Meter weiter links und 24 Meter weiter oben und es waren nicht runde Säulen, sondern eckige. Und all das, das hört man immer wieder. Und dann frage ich immer, Leute, ihr wollt doch eigentlich dahin, dass Jesus diesen Kranken geheilt hat. Wo ist denn der? Ach so, ja, den gibt's ja auch noch. Versteht ihr? Das ist etwas, wo wir das Thema nicht überbetonen. Und in den Kupferrollen von Qumran ist auch diese Ortsbezeichnung schon festgehalten. Sie heißt dort nämlich Bet Eshtatayim. Und wenn man das übersetzt aus dem Hebräischen, sind es zwei Teiche. Also hat es die auch schon da gegeben. Und die Tiefsinnigkeit des Namens Bethesda, die kommt ja zum Zuge. Bethesda heißt Barmherzigkeit. Und wenn wir heute, gibt es auch viele, viele Dienste, die mit dem Bethesda bezeichnet sind. Und diese Anlage, Haus der Barmherzigkeit, könnte man das auch übersetzen. In dieser Halle, die ja von Allgemeinheit benutzt wurde, lagen auch eine Menge Kranke. Und sie werden beschrieben, wie wir eben gehört haben, mit Blinde, Lahme und Ausgezehrte, das heißt Verkrüppelte. Und diese Menschen lagen dort, um etwas zu erreichen. Da werden wir uns später noch drüber unterhalten. Conny, lies doch mal den Vers 4 vor.
Ich habe keinen Vers 4.
Das ist richtig. Der Vers 4 fehlt. Wenn ihr mal in eure Bibel schaut, da ist kein Vers 4 vorhanden. Und zwar, lies doch mal den Einschub. Da hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Und ich möchte dazu erläuternd erklären, die Überlieferung, die gottgegebene 66 Bücher der Bibel sind ja von Gott gegeben und er hat den 4 nicht vorgesehen. Gott hat diesen Vers 4 in der Urfassung nicht vorgesehen. Und dann ist man drauf gekommen, ach, machen wir doch nochmal einen Vers 4. Und richtigerweise haben unsere heutigen Bibelübersetzer diesen Vers 4 nur als Fußnote noch dabei. Und ja, lies ihn doch einfach mal vor.
Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt.
Ja, und da muss man sich jetzt fragen, warum steht das nicht drin? Wenn wir heute auf unsere Kirchen schauen, da gibt es auch Traditionen. Da wird etwas groß gehalten, was einfach, keine Grundlage in der Bibel hat. Ich will damit nicht kritisieren, bitte. Aber hier müssen wir uns auch vor Augen halten, dass in der alten Zeit, wo diese Heilung stattfand, ja auch falsche Jesus hier unterwegs waren, die den Menschen etwas vorgegaukelt haben. Und wenn ihr dazu etwas lesen wollt, dann empfehle ich euch in der Apostelgeschichte das Kapitel 5 zu lesen. Da heißt es, es war ein Mann, der 400 Leute um sich scharte und am Ende sind sie alle umgekommen. Und dann gab es noch einen in Apostelgeschichte 21, der hatte viel, viel mehr Leute. Und der hat eben darauf hingedeutet, dass Paulus mit ihm verglichen wurde. Bist du nicht der, der die Leute nach Ägypten geholt hat? Und hat Paulus ihm erklärt, wieso, ich bin doch Jude und ich spreche Griechisch. Also er musste sich rechtfertigen gegen das, was wirklich andere falsche Jesusse bewirkt hatten. Und das muss man hier auch so lesen, dass es nicht in der Urfassung drin war und dass dieses bewegte Wasser und dass dann noch ein Engel des Herrn kommen sollte, ist mehr ein Geschichtsbuch und nicht Gottes Grundlage. Und so möchte ich das einfach stehen lassen. Conny, Vers 5.
Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war.
Ja, das ist ein Mensch. Und der wird eine heilende Begegnung mit Jesus haben. Und auch jetzt wird es nämlich von der Allgemeinheit ganz speziell auf diesen Menschen gerichtet. Wie so ein Scheinwerfer, der plötzlich diesen Menschen ins Licht drückt. Er lag 38 Jahre krank. Könnt ihr das mal überlegen? Wenn wir heute, denken wir mal an Menschen, die in die Quarantäne gehen, 10 Tage in die Quarantäne gehen, die jammern ohne Ende. Die 10 Tage sind für sie das Schlimmste, was sie bisher in jedem Leben erlebt haben. Wie lange kommen uns manchmal 2 bis 3 Wochen vor? Besonders für die Kinder, wenn es auf Weihnachten zugeht, die Adventszeit. Oh, die ist ja ewig lang. Einfach nur als Vergleich mal. Und 38 Wochen ist schon eine lange Krankheit, wenn jemand schwer erkrankt ist. Und dieser Mensch war 38 Jahre krank. Vers 7, wenn wir den mal vorziehen, nur einfach mal, da ist wohl darauf zurückzuführen, dass er wirklich ein Lahmer war, dass seine Bewegung eingeschränkt war. Und jetzt lesen wir doch weiter in Vers 6, Conny.
Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn.
Ja, jetzt habe ich 4 Punkte dazu. Und dieser Vers ist an sich eindeutig, den wir eben gelesen haben. Aber fragen wir uns doch mal Punkt 1. Was hat Jesus in Bethesda zu tun? Was hat Jesus im Haus der Barmherzigkeit zu suchen? Seine Jünger selbst haben doch im Unterbewusstsein oder im vollen Bewusstsein haben sie doch gesagt, Jesus ist auf die Erde gekommen, um ein Königreich einzurichten, um die Juden, der König der Juden zu werden, die Römer aus dem Land zu tragen. Es sollte doch ein politischer Kampf werden, aus ihrer Sicht, in ihren Augen. Und Jesus geht nach Bethesda, in das Haus der Barmherzigkeit. Und gerade wenn wir heute in der Endzeit will Jesus die Verwundeten und Schwachen stärken. Hesekiel 34 hatte ich vorhin zitiert in Vers 16. Und er will zur Zeit im neuen Bund, will er Blinde und Lahme sammeln. Und deshalb ist es die Aufgabe des Messias, Blinde und Lahme zu heilen und damit das Wort Bethesda lebendig zu machen, Barmherzigkeit zu zeigen. Und ich sehe einfach auch für uns in unserem Dienst, sehe ich auch Bethesda. Und wir dürfen diesen Dienst nicht so verselbstständigen, dass wir bürokratisch werden. Wir müssen wirklich die Menschen sehen, die kommen und müssen mitfühlen mit ihnen sein. Wir müssen eine Ordnung haben, klar, aber wir müssen in den Vordergrund stellen, dass diesen Menschen geholfen wird. Sowohl den Mitarbeitern in unserem Team und auch den Mitarbeitern, die an der Tür abholen und auch letztlich die, die unsere Botschaft hier über die Christengemeinde hören. Das muss ich einfach an diesem Punkt auch mal sagen. Bethesda ist heute für uns wichtig und das ist der tiefere Sinn dieser Heilung, die Jesus hier zeigt, dass er unsere Krankheiten trägt und lädt auf sich, unsere Schmerzen, unsere heute, das sind wir. Und um unserer Missetat willen ist er verwundet, um unserer Seelen willen zerschlagen worden. Jesaja 53, Vers 4. Das ist wichtig für uns. Jesus will uns das heute zeigen. Deshalb steht dieses Kapitel 5, 1 bis 9 in der Bibel. Für heute, für uns einmal, um barmherzig zu sein. Und dann geht es weiter, was Jesus uns noch damit sagen will. Nämlich zweitens, Jesus sah einen einzigen Mann. Und dieser Mann, der litt am stärksten und er litt seit 38 Jahren. Und das ist immer das Großartige an Jesus, dass er zu dem geht, der ihn am meisten braucht. Und woher weiß Jesus das? Wir sollen dafür beten, dass wir der Einzige sind, wenn wir leiden. Beten wir darum, dass Jesus in seinem geistlichen Weitblick und Geist geleitet und barmherzig zu uns kommt. Und dann wird er uns nicht zurückweisen. Er wird unsere Krankheit sehen und heilen. Habt ihr das verstanden? Egal. Der Mann lag 38 Jahre da. Wir haben auch Kranke bei uns, die schon länger krank sind. Und ich will, dass sie geheilt werden. Ich will, dass Jesus den Scheinwerfer auf uns richtet, auf unsere Kranken, dass sie aufstehen. Und jetzt lesen wir weiter gleich, aber es kommt noch der dritte und der vierte Punkt. Jesus erkannte, dass er diese Krankheit schon lange hinter sich hatte. Das hat ihm keiner gesagt und nicht durch menschliche Vermittlung wurde ihm gesagt, pass auf, dahin musst du hingehen, da liegt einer, der liegt schon seit 38 Jahren da. Es tut mir gar nicht klar, dass er seit 38 Jahren dort gelegen hat. Er war in der letzten Zeit da und deshalb fiel Jesus ihm auf. Und es war eben keine geistliche, keine menschliche Vermittlung, sondern eine geistliche durch den Heiligen Geist. Jesus hat erkannt, dass dieser Mann einfach litt und so erkennt er unsere Krankheit auch heute. Er weiß, was mit dir los ist. Warum zögern wir? Warum kommen wir nicht zu ihm? Warum bitten wir ihn nicht, dass Veränderung eintritt? Es ist möglich, ich glaube es und ich möchte euch dazu bewegen, dass ihr es auch glaubt, dass wir Wunder sehen. Wir sind nicht in Jerusalem, aber wir haben das Neue Testament, wir haben den neuen Bund und das ist doch das, was Jesus uns gegeben hat. Wir haben diese Möglichkeit, die hier beschrieben ist, in unser Leben zu holen. Amen. Es kommt noch der vierte Punkt. Jesus, und das ist das Überraschendste, er nimmt diesen Mann nicht einfach als Objekt heraus. Er sagt, nur will ich mal ein Exempel statuieren, pass auf, du da hinten, steh mal auf. Und er setzt auch nicht stillschweigend voraus, dass dieser Mann gesund wird. Sondern er fragt ihn ganz gezielt, willst du gesund werden? Und das Wollen ist in voller Zeitform. Es kommt auf den Willen an, auf seinen Willen. Ohne ein bewusstes und willenmäßiges Ja dieses Menschen will Jesus nicht handeln. Ich muss dazu zwei Dinge einführen. Einmal in der weltlichen Schiene. Meine Tochter hat zurzeit als Schmerztherapeutin hat sie eine Ausbildung. Und ich selbst habe schon diese Schmerztherapie in Anspruch genommen bei einem Kollegen von ihr, der hier in der Nähe von Rosenheim seine Praxis hat. Und die Ann-Kathrin, meine Tochter, macht zurzeit eine sehr, sehr, sehr schwierige Ausbildung. Und es kommen Menschen zu ihr, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass diese Behandlung Veränderung bringt. Sie sind so in ihr Leid hineingeschraubt, dass sie nicht wollen, dass sie etwas tun müssen. Hier auch, diese Behandlung setzt voraus, dass sie zwar etwas tut, aber dass dann eine Folge der Behandlung des Patienten auch selbst weitergeführt werden muss. Und die Patienten gehen dann nach Hause und versuchen es dreimal, lassen es dann sein und sagen, hilft ja eh nichts. Das ist die weltliche Schiene. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als junger Christ hatte ich die Gelegenheit schon oft auch auf der Plattform zu stehen und zu predigen. Und am Ende haben wir dann auch aufgefordert, dass Menschen nach vorne kommen. Und dann kam ein Mann mit einem Rollstuhl nach vorne. Und ich sah ihn schon durch den Gang nach vorne fahren. Und da habe ich gedacht, oh weia, jetzt will er, dass ich bete, dass er aus dem Rollstuhl aufsteht. Und wenn er da nicht aufsteht, was dann? Heute weiß ich, dass, wenn ich bete und er nicht aufsteht, dann kommt er beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Und dann, wenn Jesus ihn im Fokus hat, steht er garantiert auf. Und dieser Mann kommt nach vorne, guckt mich an und ich frage ihn, was kann Jesus für dich tun? Ich kann nichts für ihn tun. Was kann Jesus für dich tun? Und er sagt, Peter, ich habe einen Schnupfen, ich möchte davon geheilt werden. Das ist genau der Punkt, wo er sich schon so an die Krankheit gewöhnt hat. Und hat sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass so liebe Menschen sich immer um ihn kümmern, weil ich ja so krank bin. Die kommen zu mir, weil ich ja krank bin. Guck mal, die bringen mir was zu essen und dann fahren sie mich aus und so weiter. All das deckt die eigentliche Heilung, die Jesus tun kann, zu. Und wir verwässern das eigentlich. Das hört sich jetzt krass an, was ich sage, aber lasst uns doch zurückkommen zu diesem Heilungswunder, das hier beschrieben wird. Und jetzt sehen wir, dass diese Rettung nämlich, die kommt, dieses Ja dieses Menschen, das verändert ihn sowohl innerlich als äußerlich. Und dieses bewusste Ja, das haben wir doch auch, wenn wir unser Leben übergeben. Ja, ich will Jesus in mein Leben lassen. Ja, Jesus klopft an unsere Tür und wir lassen ihn ran. Stimmt's?
Ja.
Ja, das ist es, da haben wir Ja gesagt. Warum haben wir jetzt plötzlich ein Jein oder ein Nein oder ein Ich weiß nicht? Warum nicht wieder ein Ja? Ein klares Ja. Ja, ich will gesund werden. Ja. Vers 7 bitte.
Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.
Ja, da kommt genau das zum Ausdruck. Ich habe keinen Menschen. Hier kommt die Verlorenheit dieses Menschen zum Tage. Er hat keine Verwandten und keine Bekannten. Und er hat auch keinen Diener, weil er ein Diener kostet Geld, den kann er sich nicht leisten. Ich habe keinen Menschen. Das ist die Erfahrung der Leidgeprüften, die immer wieder sagen, ich bin ja alleine, ich habe keinen. Wir kennen die auch aus unserem Dienst. Immer wieder. Und wir sind da für sie, wir kümmern uns um sie. Sie haben einen Menschen. Warum? Weil Jesus uns zu diesem Dienst berufen hat. Und wir kümmern uns um die Menschen. Das müssen wir immer im Fokus haben. Amen. Mhm. Wir haben keinen Menschen, heißt es im Wort, der mich, wenn das Wasser aufgerührt wird, in den Teich bringt. Der Kranke ist also in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Er ist ausgezehrt oder lahm. Das zeigt es hier. Und er will in den Teich, aber immer wenn das Wasser steigt, dann ist schon jemand anders vor ihm da. Und das Wasser, was aufgerührt wird, das ist dann wieder ruhig und dann heilt es ja nicht. Jetzt muss ich eigentlich nochmal den Vers 4 zitieren, denn eigentlich widerlegt es ja das, was ich vorher gesagt habe. Aber hören wir doch mal genau, was passiert. Dieser Teich war mit Quellen verbunden. Und da gibt es jetzt mehrere Theorien. Man hatte in Jerusalem ja damals schon zu Zeiten der Römer ganz vornehm eine Kanalisation. Aber die funktionierte anders als unsere. Und dann hat man ab und zu mal die Quelle abgelassen in die Teiche. Und aus diesen Teichen floss dann das Wasser über in die Kanalisation und hat die Kanalisation wieder sauber gespült. Das heißt, man hat ganz bewusst dieses Sprudeln erzeugt. Man hat aber auch so, wie es ja in den Wüsten auch möglich ist, artesische Brunnen, die plötzlich auf anderer Seite kommt das Wasser plötzlich raus. Ich habe in Marokko so eine Fontäne erlebt, die ist 20 Meter hoch gesprüht und hat das Wasser in die Luft gespritzt. Also es war fantastisch anzusehen. Also die natürlichen Quellen, die eben dafür sorgen, dass eben das Wasser dann, wenn sie sprudeln, aufgewühlt wird. Die Siloa-Quelle, Die sprudelt in der Regenzeit 3 bis 5 Mal täglich und im Sommer 2 Mal und im Herbst 1 Mal täglich in die Teiche hinein, bei Siloa. Das ist ein anderer Teich, aber es gibt es tatsächlich. Und das hat man jetzt benutzt, um den Kranken zu sagen, wenn ihr da reingeht, dann werdet ihr gesund. Also da hat man auch wieder diese Tradition, die man ihnen aufgedrückt hat, und auch wieder die falschen Jesusse, die eben das dann ausgenutzt haben und gesagt, wenn du da der Erste bist, dann wirst du gesund. Es kann doch durchaus sein, dass da einer vielleicht eine Schuppenflechte hatte und die ist dann weg gewesen, weil das Wasser eben, was weiß ich, gewisse Stoffe enthalten hat, die das begünstigt haben. Und so hat man wirklich dieses heilende Wasser, was ja auch heute möglich ist, es gibt Heilquellen, die ja auch da sind, eben glorifiziert, und dann lagen eben die Lahmen und Kranken da und haben dann eben gesagt, ich muss als Erster da rein. Der Kranke blieb. Der Kranke hat sich nicht ermutigen lassen. Vielleicht nicht die 38 Jahre, aber er hat eine lange Zeit dort verbracht. Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das ständige Zu-spät-Kommen ihn ermürbt hat? Dauernd hinten runterzufallen? Denkt mal an euch heute. Wenn immer wieder etwas nicht klappt, wenn du immer wieder merkst, dass jemand anders vor mir. Wir sind vielleicht in der Gesellschaft heute nicht die Privilegierten, aber wir sind die Privilegierten bei Jesus. Vergiss das bitte nie. Und wenn wir die Liebe sprechen, die Liebe, in der wir etwas tun sollen, wo wir diesen Menschen helfen, die Liebe, die wir in unserem Bethesda-Dienst, sag ich mal, in unserem barmherzigen Dienst tun, die wird in der Welt zum Daseinskampf. In der Welt kümmert sich keiner darum. Ich bin zwar krank, aber ich helfe dem jetzt, dass er als Erster mal reingeht. Da denkt jeder nur an sich. Ich will als Erster da rein. Ich. Das ist die Welt. Und da ist dieser Daseinskampf deutlich sichtbar. Fazit. Der Mann will gesund werden, aber er sieht keine Möglichkeit dazu. Ich habe noch eine Frage dazu, die sich mir zwingend ergibt, die sich mir stellt. Warum hat Jesus diesen Mann nicht bei der Hand genommen und hat ihn ins Wasser getragen? Warum hat Jesus das nicht gemacht? Weil er wusste, dass das nicht die Hilfe ist, die der Mann braucht. Und jetzt lesen wir den Vers 8.
Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh.
Ja. Steh auf. Das ist genau die Formulierung, die wir in Markus 2 schon haben. In Markus 2, wo der Gelähmte zu Jesus getragen wurde, da liegt er auch auf einer Matte. Der wird auf einer Trage mit der Matte zu ihm gebracht. Und die Matte, das ist das Bett des kleinen Mannes. Und man konnte es leicht zusammenrollen und wegtragen. Und wir befinden uns ja in einer wärmeren Region, da konnte man auch nachts draußen schlafen. Und gut, im Winter ist auch kalt, aber da war eben diese Säulenhalle vielleicht da. Nimm deine Matte und geh. Ist das nicht eine ganz kurze Formulierung? Eine eindeutige Aussage, die in diesen 5 Worten zu stehen ist, hat zur Aussage kommt, die Johannes festhält. Der Mann soll gehen, er soll umhergehen. Nein, Jesus sagt ihm, er soll die Städte verlassen. Er soll Bethesda verlassen als gesunder Mensch. Und dies Aufstehen, was damit zusammenhängt, macht ihn ja auch innerlich heil. Er erkennt Jesus, dass Jesus derjenige ist, der ihn errettet hat, der ihn auferstehen ließ. Da ist auch das ewige Leben mit eingebunden. Da müssen wir immer mit sehen, dass wir auch mit aufstehen und etwas tun, aktiv werden, unser Seelenheil vor Augen haben und unser ewiges Leben, in das wir hineingehen müssen, wollen, dürfen. Und daran müssen wir auch festhalten. Das ist das eine. Und zweitens, dass Jesus den Willen dieses Mannes wieder sehen will. Er kann doch auch sagen, ach Jesus, nun hör mal auf, gell? Ich liege hier seit 38 Jahren, ich bin noch nie aufgestanden, das klappt nicht. Und was tut er? Er würdigt und akzeptiert und nimmt die Aussage Jesu wörtlich, er steht auf. Er steht auf. Er ist gehorsam dem Befehl des Herrn und er empfängt die Heilung. Und so rufe ich dir auch heute zu, steh auf, steh auf, steh auf. Jesus ist da. Und wenn Jesus nicht da ist, dann hol ihn dir, bete für ihn und sag, Herr, du siehst meine Situation, du kannst sie ändern und ich will sie ändern. Und ich sage euch eins, es passiert dann auch bei uns. Und dann heißt es weiter, wir lesen noch Vers 9, ne?
Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging.
Punkt. Er nahm seine Matte und ging. Klapper geht's doch nicht. Wie fantastisch berichtet Johannes über dieses einzigartige Wunder, das hier aufstrahlt. Das uns als Beispiel dient. Die Evangelien sind geschrieben, dass sie für uns heute wichtig sind. Und dann heißt es, sofort, sofort trat es ein. Sofort nahm er seine Matte und ging. Er hält sich an das Wort und die Heilung wird sichtbar. Und das ist etwas, das die Evangelien uns zwar in der Vergangenheit aufschreiben, aber es soll für heute um unseren Willen wichtig sein, dass wir es sehen, dass wir es hören, dass wir es erfahren, dass wir wissen, Jesus ist der Heiland heute und nicht nur Weihnachten, sondern das ganze Jahr.
Amen.
Steh auf. Und unser eigener Glaube wird dadurch gefragt. Unser eigener Glaube soll gefestigt werden. Und wenn du heute noch nicht so weit bist, halt daran fest. 38 Jahre hat er da gelegen. Ich glaube, das haben wir alle noch nicht erlebt. Halt daran fest, dass Jesus derjenige ist, der auch deine Situation im Fokus hat. Und komm zu ihm, lass ihn rein, hol ihn in deine Umstände und dann passiert etwas. Dann stehst du auch auf. Und das setzt genau das heute auch voraus, dass wir etwas wollen. Das Wollen und der Wille unseres eigenen Egos ist einmal, dass wir Jesus haben, dass wir ihn akzeptiert haben, dass wir Ja zu ihm gesagt haben, das war das erste Wollen. Und jetzt wollen wir, dass er in unser Leben kommt. Er ist ja schon da, aber wir wollen, dass er aktiv wird. Und er fragt auch uns, was willst du, dass ich wirklich tun kann? Wir haben gekochtes Ei mit Salz und eine Scheibe Brot heute. Nein! Es geht um mehr. Jesus will, dass wir rundum heil werden. Es hat die Versorgung auch, aber es ist wichtig, dass Jesus uns auch auserwählen kann, um an uns Wunder zu wirken. Halleluja.
Amen. Amen.
Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, wir preisen und wir loben dich. Ich habe immer wieder in den vielen Jahren, in denen ich mit Jesus unterwegs bin, kann ich immer wieder sagen, Herr, ohne dich hätten wir das alles nicht geschafft. Hätte ich das alles nicht geschafft. Ich beziehe mal Conny mit ein.
Ja.
Und wenn ich zurückblicke, was wir alles schon überstanden haben, kann ich sagen, Herr, ohne dich wären wir heute nicht hier. Danke, Herr. Aber das geht nicht um uns. Es geht um alle, die in unserer Gemeinde sind. Es geht um Menschen, die diese Botschaft hören. Die Menschen, die heute auch diese Situation in ihr Leben lassen können, die dort am Teich von Bethesda sich abgespielt hat. Die sie verinnerlichen können und am Ende dann zu dir zu kommen und zu sagen, Herr. Und ich lege dir diese Menschen ans Herz heute. Ich bete für sie. Ich bin der Fürbitter. Conny, schließ dich mit ein. Wir beten für diese Menschen jetzt, dass Jesus sie sieht und hört und dass er ihre Not sieht und Abhilfe schafft und zu ihnen sagt, was willst du, dass ich tun soll? Und wenn du es ihm ganz klar und eindeutig schilderst, was Jesus tun soll, dann sagt Jesus, steh auf. Und sollte ich dir was sagen, wenn du dann aufstehst? Dann wird es passieren. Herr, du hast es versprochen und es ist wahr. Dein Wort ist wahr. Wir glauben an dein Wort. Halleluja. Amen.
Amen.
Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns den Himmel auf die Erde holen. Im Himmel gibt es kein Leid, keine Tränen, keine Sorgen, keinen Mangel. Lasst uns den Himmel auf Erden holen, wie wir eben gebetet haben. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Halleluja. Amen. Eine gesegnete Woche.